Ja, in unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium sind wir in Kapitel 11 angelangt. Wir haben uns als Gemeinde darauf geeinigt und dann auch entschlossen, dass wir in der Regel Textpredigten halten. Das heißt, wir schauen uns vor allen Dingen den Text an in dem Zusammenhang und wollen so den Gedanken Gottes nachdenken. Ja, er hat es ja so aufgeschrieben in seinem Wort. Und da sind wir, haben wir mal vor einer längeren Zeit Lukas Evangelium angefangen und jetzt sind wir in Kapitel 11. Und wer heute zum ersten Mal da ist und vielleicht nächstes Jahr nochmal kommt, es könnte sein, dass wir noch im Lukas Evangelium sind. Ich möchte mit euch erstmal ein ganz einfaches Experiment machen. Habe ich noch nie gemacht, mache ich jetzt und ich hoffe auf eure Mitarbeit. Gut. Bitte atmet jetzt alle einmal ein und dann wieder aus. Und nochmal ein und nochmal aus. Und übrigens, macht es jetzt, bis ihr sterbt. Das ist alles. Gut. Du denkst vielleicht, wieso sowas? Atmen als Experiment. Das tue ich doch schon seit meiner Geburt. Und dass ich das immer wieder tun soll, ist doch auch selbstverständlich. Wie lange atmen? Naja. Klar, bis ich eben tot bin. Heute soll es um eine genauso selbstverständliche Sache gehen. Es geht um das Gebet. Vor unserer geistlichen Geburt war Beten nicht in unser Blickfeld geraten. Es war vielleicht nur stoßweise vorhanden, als man nicht mehr weiter wusste und dann, ja, und dann hilft vielleicht nur noch beten. Das heißt, die meiste Zeit gab es kein Atmen. Und erst wenn einem dann die eigene Luft oder die eigene Kraft ausging, dann gab es mal so ein kurzer Schnaufer. Für andere war Beten vielleicht ein selbstverständliches Ritual. Immer die gleichen Abläufe. Man hat nicht wirklich Luft getankt, aber man hob und senkte so seinen Brustkorb und machte so seine Übungen, aber echte Luft kam nicht in die Lungen. Die Jünger von Jesus, die schon eine längere Zeit mit ihrem Herrn gingen, haben dies in ihrem Leben sicher auch gemerkt. Längere Zeit mit dem Herrn Jesus und noch nicht wirklich beten können, gibt es das überhaupt? Wir sind in dem heutigen Abschnitt auf der letzten Reise des Herrn Jesus, den er mit seinen Jüngern eben nach Jerusalem, da ist er gestartet, da muss er hin. Und er wusste genau, wenn ich in Jerusalem bin, dann werde ich mein Leben als Lösegeld für die Schuld der Welt hingeben. Sie waren schon in Bethanien angelangt, bei Maria und Martha. Dieses Dorf liegt ja nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und in dieser Gegend, nicht viele Wochen vor seinem Weggehen, ja, da geschah Folgendes. Ein Jünger wollte den Herrn ja bitten, und er bat ihn auch, dass er ihnen das Beten beibringt. Und wir werden den heutigen Bibelabschnitt in 4 kleine Päckchen mit jeweils einem besonderen Schwerpunkt betrachten. Ja. Dabei sehen wir beim Beten zuerst das Vorbild selbst an, dann das Muster, dann die Ausdauer und dann die Verheißung. Alles gehört zusammen und darf auch nicht auseinandergerissen werden. Im Übrigen ist es keine Schande, auch nach längerem Leben als Christ noch einmal darüber nachzudenken und selbstverständlich auch den Herrn bitten, lehre uns, lehre mich beten. Kommen wir zum Text. Er steht in Lukas Kapitel 11, wie gesagt Kapitel 1 bis 13. Dann schauen wir uns zuerst den ersten Vers an. Da heißt es: Und es begab sich, dass er an einen anderen, an einen Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Als ich diese Zeilen gelesen habe, fragte ich mich selbst, wieso stellt eigentlich dieser Jünger die Frage an den Herrn Jesus? Herr, lehre uns beten. Nun ja, wenn ich dieser Jünger gewesen wäre, hätte ich es sicherlich gewusst, warum ich überhaupt ihn frage, warum ist das so? Mein Gebetsleben empfinde ich oft oberflächlich, oft auch eintönig, und ich weiß manchmal gar nicht, was ich beten soll. Es fällt mir aber auch bei meinen Mitchristen auf, manche finden überhaupt keine Worte, um ein Gebet zu formulieren. Sie sind stumm. Andere beten immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleichen Gedankengänge. Oft füllen irdische und für die Ewigkeit belanglose Themen den größten Teil der Gebete aus. Ich habe schon Gebetsstunden erlebt, die waren einfach sehr anstrengend. Und man war froh, dass sie vorbei waren. Warum werden Gebetsstunden wenig besucht? Warum ist das so? Es könnte auch daran liegen, dass man keine Perspektive hat. Dass alles nur anstrengend ist und so, dass man froh ist, wenn irgendwas dazwischen kommt und man eine Ausrede hat, um nicht zu kommen. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann hätte ich die Bitte auch in der Mehrzahl gesprochen. Lehre uns beten. Wir als Jünger sitzen doch alle im gleichen Boot. Wir sind an Gottes Himmel alle kleine Spatzen. Aber dagegen ist der Herr Jesus ein großer und wunderbarer Adler. Wir beobachten ihn. Und die Jünger damals, sie konnten auch sehen, ja, wie er gebetet hat. Er hat keine Eintönigkeit und kein Herunterrasseln von irgendwelchen Gebetsformeln. Das war ihm völlig fremd. Er lebte förmlich das Gebet, das Reden mit Gott. Herr, lehre uns beten. Das heißt, Herr, lehre uns so zu beten, wie du betest. Bei mir scheint es ein großes Bedürfnis zum Gebet zu geben. Ja? Haben die Jünger sicherlich vor allen Dingen auch bei dem Herrn Jesus gesehen, dass er ein großes Bedürfnis hatte zum Beten. Bei den Jüngern selbst ist das Gebet manchmal viel Mühe und Arbeit. Herr, hilf uns. Du, Herr Jesus, atmest selbstverständlich. Wir eher wie an einer Beatmungsmaschine. Hilf uns. Und wenn wir jetzt den Herrn Jesus ansehen, wie er betet, dann sollen wir dabei beachten, in welchem Verhältnis der Herr zu Gott, dem Vater, steht und wie dies selbstverständlich in seine Gebete mit eingeflossen ist. Es gibt einen Auszug von einem längeren Gebet des Herrn Jesus, das auch in der Bibel steht. Wisst ihr, wo das steht? Ja, genau, Johannes 17. Das ist sicherlich mal ganz interessant, es sich noch einmal einfach zu Gemüte zu führen. Was redet der Herr Jesus mit seinem Vater? Was ist ihm wichtig? Was sind die Schwerpunkte? Willst du beten lernen, kannst du bei dem Herrn Jesus es lernen. Willst du beten lernen, dann sieh auch das Mustergebet an, welches der Herr Jesus seinen Jüngern sagte. Und dieses Mustergebet müsste eigentlich bei den Jüngern schon bekannt sein. Ganz zu Anfang, als der Herr Jesus seinen Dienst begann bei der Bergpredigt, hatte er dies eigentlich seinen Jüngern schon einmal formuliert. Steht in Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Und hier beim Ende seines Dienstes muss er noch einmal seinen Jüngern genau dies sagen. Der Herr Jesus kennt seine vergesslichen Leute und hilft ihnen ohne zu murren ein erneutes Mal. Sehen wir den Text an. Das Muster. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sehen wir zuerst einmal die Anrede. Mit was sollen die Jünger Gott ansprechen? Einfach nur mit Herr oder mit Jahwe oder mit dem falschen Begriff Jehova? Oder einfach Gott? Natürlich darf man auch als Jünger Gott als Herr ansprechen oder als Gott oder Jahwe. Aber, und das ist die Hauptbezeichnung, Vater. Vater. Warum? Weil durch Vater die Beziehung zu Gott deutlich gemacht wird. In welcher Beziehung stehe ich? Und genau das möchte auch Gott haben. Ja, er möchte unser Vater sein. Die Beziehung soll beim Gebet deutlich gemacht werden. Und dieser Vater sucht Anbeter. So sehen wir das auch in Johannes Kapitel 4, Vers 23. Da hat der Herr Jesus mit einer Frau gesprochen, die am Brunnen war. Und er sagt Folgendes: Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter nicht einfach Gott im Geist und der Wahrheit anbeten, sondern den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn nicht Gott sucht solche Anbeter, sondern der Vater sucht solche Anbeter. Der Heilige Gott, der Heilige Geist, der in den Jüngern wohnt, hilft ihnen grundsätzlich beim Gebet und besonders in der Anrede Gottes. Wir sehen das auch in Römer Kapitel 8, Vers 15. Dort steht: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Sollen denn alle Menschen zu Gott Vater sagen? Will das Gott? Wisst ihr, grundsätzlich möchte das Gott schon, aber es muss stimmen. Wir wissen, dass Gott es will, dass alle Menschen durch Jesus gerettet werden. Es steht in 1. Timotheus 2, da wird ausdrücklich sein Wille beschrieben und dieser ist fest. Heißt es, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Wenn sie durch Jesus gerettet sind, wenn das der Fall ist, wenn sie den Herrn in ihr Leben aufgenommen haben, wenn das geschehen ist, dann, so sagt Johannes Kapitel 1, Vers 12, sind diese Kinder Gottes geworden. Sehen wir das. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und dann ist die Voraussetzung geschaffen. Ein Kind Gottes kann dann auch zu Gott natürlich Vater sagen. Und wenn wir als gerettete Jünger Jesu zu Gott beten, dann bezeichnen wir ihn als Vater. Wir gehören dir. Du bist unser Vater. Du bist unser Papa. Und Gott, der Vater, weiß, jetzt spricht mein Kind. Denke hier wirklich familiär. Dein himmlischer Vater freut sich, wenn du als sein Kind zu ihm, deinem Abba, Papa oder Vater gehst und ihn auch so ansprichst. Es muss natürlich auch stimmen. Viele in der Kirche, die das Vaterunser beten, haben noch nicht Christus in ihr Leben aufgenommen und sind somit auch nicht seine Kinder und folglich ist Gott auch noch nicht ihr Vater. Hier brauchen sie liebevolle Aufklärung der göttlichen Tatsachen. Der nächste Punkt macht deutlich, welcher Vater es ist, der du bist im Himmel. Es ist der Vater im Himmel, der Vater, der über allem steht, der Vater, der dort zu Hause ist, der Vater, der von allen heiligen Engeln geehrt und angebetet wird, der auch dort eine Heimat für seine Kinder geschaffen hat, der Vater, der grundsätzlich von allen Sündern, von allem Bösen getrennt ist, der Vater, der einzig heilige Vater ist, so wie auch der Herr Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 es einmal formuliert hat. Ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Heiliger Vater ist eine Bezeichnung für Gott allein. Seine Kinder dürfen diese Bezeichnung natürlich gebrauchen. Aber es ist nie ein Titel für einen Menschen. Wir Kinder Gottes, die noch in dieser Welt der Schuld und Sünde leben und die selbst noch Schuld und Sünde im eigenen Leben produzieren, wir kommen zum himmlischen und heiligen Vater. Was heißt das? Der Vater kann nie der sein, über den wir verfügen können. Wir können nicht sagen, Vater, mach das oder Vater, du musst jetzt so handeln. Vater, ich bin ja dein Königskind und deshalb kümmere dich gefälligst um mich, so wie ich es mir vorstelle. Verstehen wir? So geht das nicht. Wir sind hier auf der Erde und er im Himmel. Wir sind schwache, sündige und mit Schuld beladene Leute und er ist der Heilige, der Allmächtige, der ewig zu Ehrende. Sein ist doch die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und was sollen wir darauf sagen? Amen. Natürlich, das bedeutet, so ist das. Das heißt nicht, Amen bedeutet nicht, das Gebet ist jetzt zu Ende, sondern Amen bedeutet, so sei es. Ja, wir von unserer Stellung aus betrachtet, sollen wir auch beten. Dass wir wissen, wir kommen zu unserem Vater, aber doch ist auch ein riesiger Unterschied zwischen ihm und uns. Er ist der, der im Himmel ist. Jetzt weiter heißt es, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir sehen hier 7 Aussagen, die das Gebet enthält. Und ich möchte sie als 7 Bitten formulieren. Dabei sehen wir, dass 6 davon vor allem es um Gott und unsere Beziehung zu ihm geht. Die erste Bitte: einmal geheiligt werde dein Name. Dann die zweite: dein Reich komme. Dritte: dein Wille geschehe. Vierte: unser täglich Brot gib uns. Dann 5. vergib uns unsere Schuld, führ uns nicht in Versuchung. Und Bitte Nummer 7, erlöse uns von dem Bösen. Die Bitte 1 bis 3 hat Gott allein im Fokus. So lehrt der Herr Jesus. Es soll um Gottes Namen gehen, das heißt um Gottes Person, um ihn selbst. Er ist das Zentrum. Ihn sollen wir anbeten, bestaunen, loben, ja, und ehren. Dann soll es um seinen Herrschaftsbereich gehen, sein Reich, dort, wo Gott uneingeschränkt und deutlich, sichtbar regiert, wo sich kein Widerstand regt, wo sich kein Teufel und kein Dämon mehr befindet, wo die Sünde verbannt ist. Dieses Reich kommt, und zwar endgültig, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde geschaffen hat. Wenn wirklich alles neu ist und das Alte, in dem wir jetzt leben, vergangen ist. Nachdem von Gott und der Zukunft gesprochen wird, wird jetzt der Blick auf die Gegenwart gelenkt, Gottes Wille. Wie er im Himmel jetzt schon geschieht, grundsätzlich geschieht, so und zwar genauso soll es hier bei uns geschehen. Das ist eine Bitte, und da ist natürlich derjenige, der diese Bitte ausspricht, der Erste, der sagt, also so wie es im Himmel geschieht, so soll es in meinem Leben geschehen. Ich bin ja hier, ne? Und so soll mein Leben auch danach ausgerichtet werden, jetzt und heute. Erst mit der 4. Bitte soll der Mensch um seine alltäglichen Bedürfnisse beten. Es geht um uns, um das tägliche Brot und nicht um eine besondere Bevorzugung. Es geht um das Überleben und nicht um Luxus oder um ein besonderes persönliches Glück. Das kann natürlich Gott auch schenken und er tut es auch, da und dort. Aber im Mustergebet ist das nicht enthalten. Danach geht es wieder um Gott und zwar um die Beziehung zwischen Gott und seinen Jüngern. Wir bitten um Vergebung, damit wir nicht von ihm getrennt sind. Wir bitten um Bewahrung vor Versuchung, damit wir nicht von ihm getrennt sind. Wir bitten um Erlösung vom Bösen, damit wir nicht von Gott getrennt sind. Warum bin ich der Meinung, dass hier Gott seinen Wunsch ausdrückt, dass die Beziehung zu seinen Jüngern aufrechterhalten wird? Aus dem einfachen Grund, weil dieses Gebet aus dem Herzen des Herrn Jesus kommt und nicht aus dem Herzen des Jüngers. Ja. Das Herz Gottes sehen wir hier schlagen. Und er sagt, und wenn ihr betet, dann betet in diese Weise, denn das liegt mir auf meinem Herzen, sagt Gott. In diesem Gebet, wie ich schon gesagt habe, können wir das Herz Gottes als Jünger nachempfinden, worum es gehen soll. Also, in 6 der 7 Bitten geht es um Gott allein oder um Gott und seine Beziehung zu uns. Und nur in einer Bitte geht es allein um unsere täglichen Bedürfnisse. Unsere Gebete sind vielleicht auch deshalb fade und belanglos, weil wir so oft nur um uns selbst kreisen. Unser Horizont ist zu klein. Wir blicken nur auf das momentane Tagesgeschäft und haben die Heilsgeschichte Gottes nicht im Blick. Wir haben dabei die Weite und die Größe verloren. Wir sehen uns nicht mehr, in welch einem großen Zusammenhang wir leben und wofür wir beten sollen. Im Bild gesprochen, wer immer nur Steine klopft und einen Stein nach dem anderen eben sich betrachtet und dann an ihm arbeitet, der kann sich schon ganz schön abarbeiten. Wer aber weiß, dass jeder Stein dazu beiträgt, dass eine schöne Kathedrale gebaut wird und sein Beitrag sehr wichtig ist, dann sieht das auf einmal alles ganz anders aus. Dann wird der Steineklopfer auch mal aufsehen. Und die am Entstehen werdende Kathedrale bestaunen und betrachten. Er soll ja nur ein Bild sein. Aber ich denke, wir verstehen etwas den Vergleich. Wir sollten auf Gottes Pläne unsere Blicke richten und unser Herz davon mit erfüllen lassen. Es geht nicht in erster Linie um unser kleines Leben und in dieser kurzen und begrenzten Zeit auf Erden, sondern es geht um Gott und seine großen Pläne. Wer nur für seine Gesundheit oder seine guten Noten betet, greift zu kurz, liebe Geschwister. Natürlich soll es auch darum gehen, und wir ehren Gott, wenn wir auch mit diesen Anliegen zu ihm kommen. Aber versteht mich bitte nicht falsch. Ja? Gott will, dass wir auch um den Schlüssel beten hier oder um gutes Wetter. Das ist auch alles richtig und hat seinen Platz. Aber wir dürfen da lange nicht stehen bleiben, sondern wir brauchen einen weiteren Blick. Was zählt wirklich? Wenn wir für Gottes Reich beten und für unsere kleine Gemeinde, in der wir zu Hause sind, dann blicke auf zu Gottes Möglichkeiten. Er will seine Geschichte auch mit uns machen, auch hier in Grassau. Aber blicke nicht nur auf Grassau, sondern blicke höher. Blicke zu Gott, deinem Vater und auf seine Pläne. Der nächste Punkt, den der Herr Jesus anspricht, ist die Ausdauer. Da heißt es: Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir da 3 Brote. Denn mein Freund ist von einer Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von ihnen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Wir sehen bei diesem Beispiel, welches der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, geht es einmal um Freundschaft und um Gastfreundschaft. Es geht um das Nötigste, das Essen. Und es geht darum, dass man selbst die Mittel nicht hat. Also man hatte hier nicht das tägliche Brot über Nacht im Haus. Aber man weiß, wo Hilfe ist. Dann wird deutlich, dass diese Hilfe wirklich erbeten werden muss. Manchmal anhaltend erbeten werden muss. Bei diesem menschlichen Beispiel möchte der Herr Jesus auf Folgendes aufmerksam machen. Der Mann bekommt Besuch und tut das auch, was in den Augen Gottes recht ist. Gott war immer für Gastfreundschaft und für Nächstenliebe. Das muss man nicht lange erklären. Das ist offensichtlich. Der Betreffende kann aber dem Gast nicht bedienen. Er kann ihm nicht helfen. Also geht es hier bei dieser Sache, dass ein Hilfsbedürftiger nun um Hilfe bittet, ja, bei seinem Freund, und er möchte ja dadurch den Willen Gottes tun. Er hatte ja einen Gast über Nacht bekommen. Es geht also hier nicht um Luxus oder um eine besondere Annehmlichkeit oder um Bevorzugungen. Es geht um das Alltägliche, was dieser aber selbst nicht hat. Dabei soll der Gastgeber alle Register ziehen, um helfen zu können. Er kann also nicht sagen, ich habe einmal meinen Freund angeklingelt, er hat nicht aufgemacht, naja, es soll wahrscheinlich so sein. So kann man es ja auch machen. Es soll wahrscheinlich so sein, dass wir heute hungern müssen. Ja. Manche beten ja mit dieser Einstellung. Wir wissen zwar, dass der richtige Weg in diese Richtung geht, aber im Moment sind so viele Stolpersteinchen da, gehen wir doch nicht. Es ist, wenn wir wissen, es ist der Wille Gottes, dann bedeutet das, halte durch. Bete nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Diese Auffassung, der zeigt, dass wir hier auch anhaltend und mit Ausdauer beten sollen. Der Herr Jesus möchte das. Wenden wir unseren jetzt unseren Blick zum letzten Abschnitt zu, die Verheißung. Da heißt es, ab Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wir sehen schon, dass der Herr Jesus sagt, dass Beten zur Erhörung oder zum Erfolg führt. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, wie hier beim Beispiel vorher, diesem wird auch aufgetan. Was wird aber bei dem Bitten auch deutlich? Es gibt gute Bitten. Die Kinder bitten um Brot, Fisch und Ei. Was wird von dem irdischen Vater gesagt? Er gibt dem Kind gute Sachen. Sehen wir aber auch, dass der Vater genau das dem Kind gibt, was das Kind erbeten hat. Steht es hier auch da? Gibt der Vater Brot, Fisch und Ei? Das steht nicht da. Er gibt nur keinen Stein, keine Schlange und kein Skorpion. Damit müssen wir nicht rechnen. Er gibt gute und nicht schlechte Gaben. Es kann sein, dass der Vater dem Kind statt einem Brot ein Brötchen gibt. Oder statt einem Fisch etwas Obst oder statt Ei eine Banane. Kann ja sein. Gute Gaben statt schlechte Gaben. Was wird vom himmlischen Vater gesagt? Er gibt Heiligen Geist, und zwar solchen, die ihn bitten. Heißt es, die um den Heiligen Geist bitten?
Nein, das steht hier nicht da. Aber der Heilige Geist ist das Gute, das Gott gibt. Hat denn der Mensch nicht sowieso schon den Heiligen Geist? Was sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 16? Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es wird durch die Worte des Herrn Jesus klar, dass nur seine Jünger den Heiligen Geist bekommen. Sie brauchen auch nicht wirklich um den Geist zu bitten, weil der Herr Jesus ja schon den Vater darum gebeten hat. Und was der Sohn erbeten hat, das hat auch der Vater gegeben. Da können wir ganz sicher sein. Jeder Jünger hat also den Heiligen Geist. Wozu benötigt der Mensch überhaupt den Heiligen Geist? Der Heilige Geist hat verschiedene Aufgaben. Schauen wir uns einmal den Menschen an, der noch nicht wirklich an Gott glaubt und was der Heilige Geist an ihm tut. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Der ungläubige Mensch braucht Gottes Geist, um zu erkennen, was überhaupt Sünde ist. Der Heilige Geist ist bei diesem Menschen noch nicht wirklich in sein Leben eingetreten, aber er ist bei ihm und macht ihm deutlich, was Sünde, das heißt, was die Hauptsünde ist. Sie ist nämlich nicht an Jesus zu glauben. Warum ist das die Hauptsünde? Weil allein durch den Glauben an Jesus Christus alle Sünden vergeben werden. Jesus Christus ist der Einzige, der mit seinem stellvertretenden Tod alle Sünden bezahlt hat und somit die Voraussetzung geschaffen hat, dass Vergebung von Gott zugesprochen werden kann. Ohne den Glauben an ihn gibt es keine Vergebung. Und durch den Heiligen Geist wird der noch ungläubige Mensch mehr und mehr erkennen und es wird ihm bewusst gemacht, dass er ja sich auf Jesus zubewegen soll. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Menschen sollen sich zu Christus bekehren und seine Jünger werden. Und was geschieht, wenn ein Mensch den Mühen des Geistes nachgibt? Wenn er sich zu Christus wendet, seine Schuld vergeben lässt und anfängt, ihm nachzufolgen, dann kommt der Heilige Geist. Ja, und was dann? Ja, Jesus sagt Folgendes. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Jünger wird vom Heiligen Geist weiter gelehrt. Er bekommt durch die Führung des Geistes immer mehr die ganze Wahrheit gesagt. Das heißt, dass wenn der Jünger von Jesus das Wort der Wahrheit, die Bibel, liest, dann offenbart Gottes Geist ihm immer mehr Klarheit über Gott, über sein Leben und so weiter. Derjenige, der vom Heiligen Geist geführt wird, bekommt immer mehr Erkenntnis über den Herrn Jesus. Die Folge selbst ist, dass der Herr Jesus verherrlicht wird und angebetet wird. Der Jünger erkennt, was er alles in Verbindung mit dem Herrn Jesus hat. Zusammenfassend, lehre uns beten. Die Jünger haben den Wunsch, lehre uns beten. Dieser Wunsch war sicher davon gespeist, dass sie selbst als mangelhafte Beter sich erkannt haben, sich so verstanden haben und dass sie in dem Herrn Jesus das große Vorbild sahen. Die Spatzen sehen auf den Adler. Dann hat der Herr Jesus ihnen das Vaterunser, ein Mustergebet, aufgezeigt. So können sie beten. Sie sollen damit zum einen sich ihrer Beziehung zu Gott bewusst werden. Er ist unser gemeinsamer Vater. Aber er steht auch unendlich weit über uns. Im Gebet geht es vor allem um ihn und um seine Pläne. Dann sollen wir, wenn wir sicher sind, dass wir im Willen Gottes beten, anhaltend beten, beständig beten, nicht locker lassen. Und zum Schluss sollen wir wissen, dass Gott uns Gutes gibt. Für jeden, der den rechten Weg finden möchte, wird Gott seinen guten Heiligen Geist geben, damit dieser Jesus Christus findet. Und für jeden, der schon sein Eigentum ist, wird der Heilige Geist ihn weiterführen, damit er mehr von der Wahrheit erkennt und dabei Christus lobt und ehrt. Ich weiß nicht, was du bei dieser Predigt jetzt verinnerlicht hast. Wenn dir ein Gedanke wichtig geworden ist, ja, was du durch sein Wort gefunden hast, gesehen hast, halte ihn fest. Bete auch darum, dass der Teufel ihn nicht wieder aus deinem Herzen raubt. Amen.